Wir sind heute wieder unterwegs in der Reihe mit Jüngerschaft. Wir haben schon zwei Themen hinter uns und wir wollen uns heute mit dem dritten Thema beschäftigen, so der Abschluss dieser Reihe, bevor wir dann eben im März, wie ihr auch schon in den Bekanntmachungen gehört habt, einsteigen mit einem neuen Thema, wo es um geheilte, versöhnte Beziehungen geht, wo es darum geht, dass man Menschen wieder neu begegnen kann. Und dazu gehört auch, sich selbst irgendwo wieder neu zu begegnen. Das ist möglich. Aber heute geht es erstmal um den Abschluss. Und ich habe euch zum Abschluss dieser Reihe zwei schräge Vögel mitgebracht. Außer mir jetzt noch zwei andere. Bevor ich euch die beiden vorstelle, möchte ich erstmal ein Gebet sprechen. Lass mich nochmal beten und Jesus wirklich einladen, hier heute Morgen zu uns zu sprechen. Jesus, danke dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir uns mit dir zusammen hier versammeln dürfen. Dass wir wissen, du bist da. Und dass wir auch wissen, du willst zu uns reden. Und du redest zu uns. Aber ich bitte dich auch, dass du uns die Ohren dazu gibst, zu hören. Und dass wir bereit sind, das, was wir hören, wirklich tief in unser Leben hineinzulassen, Herr. Darum bitte ich dich. Amen. So, ich stelle euch die beiden Kollegen mal vor, die ich mitgebracht habe. Die sehen ein bisschen, das ist nicht das Coronavirus, keine Sorge. Hefe und Laktor. Weiß jemand von euch, wer das ist? Kennt ihr die nicht? Die haben eigentlich andere Namen, die sind ein bisschen komplizierter. Ich lese euch mal ihre eigentlichen Namen vor. Also Hefe heißt mit bürgerlichen Namen Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Und Lacto heißt mit bürgerlichem Namen Lactobacillus plantarum. Immer noch keine Idee? Olaf müsste das eigentlich wissen. Oh, Olaf ist jetzt total bei. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Dinger nur geknetet. Ich habe keinen blassen Schimmer. Die beiden sind die Grundlage für Sauerteig. Wir wollen heute ein bisschen über Sauerteig nachdenken, wenn es ums Thema Jüngerschaft geht. Ich werde da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich möchte nur ganz kurz einen Rückblick halten, was wir die ersten beiden Gottesdienste dazu gemacht haben. Das erste Mal ging es darum, überhaupt erstmal sich in die Nachfolge rufen zu lassen, in die Jüngerschaft rufen zu lassen. Jünger werden von Jesus in die Nachfolge gerufen. Und dazu muss man klären, wie man überhaupt zu Jesus steht. Dazu muss man wissen, für sich klar gemacht haben, wer ist dieser Jesus eigentlich? Ein Spinner? Ein Lügner? Oder ist er wirklich Gottes Sohn? Das zweite ist, dass man, wenn man dann entschieden hat, sich an Jesus zu halten, wenn man seinem Ruf folgt, dass man sich nah an Jesus hält und dass man sich von ihm leiten lässt. Dass man bereit ist, mit ihm unterwegs zu sein, mit ihm loszugehen und sich von ihm auch zeigen zu lassen, wie ein Leben als Jünger wirklich aussieht. Und heute geht es darum, wozu uns Jesus eigentlich zum Jüngersein berufen hat. Wozu tut er das alles? Das ist eine Frage, die mir immer wieder begegnet ist. Ich selber als Jugendlicher habe damit mal zu tun gehabt und andere habe ich auch gehört, die gesagt haben, also das Ziel als Christ ist es doch, in den Himmel zu kommen. Wieso nimmt uns Jesus dann nicht einfach mit hinauf? Schwapps, wir bekehren uns und sind dann im Himmel. Dann würden wir uns dieses ganze Leid auf dieser Erde ersparen. Ist doch sowieso das Ziel, in den Himmel zu kommen. Aber wer mich hier schon ein bisschen erlebt hat, in den letzten 3 Jahren und aufmerksam zugehört hat, weiß, dass ich immer wieder sage, der Himmel ist nicht das Ziel. Der Himmel ist nicht das Ziel des Gläubigen. Was ist das Ziel unseres Lebens als Christen? Worauf steuern wir zu in Gottes großen Plan? Es ist nicht der Himmel, sondern es ist Gottes neue Welt, die anbrechen wird. Gottes neue Welt, die anbrechen wird. Der Himmel ist nur eine Zwischenlösung Gottes. Sein Ziel ist eine neue Welt, die er errichten wird. Diese neue Welt werden wir nicht aus eigener Kraft errichten als Menschen. Menschen, die versuchen, Gottes neue Welt aus eigener Kraft zu errichten, errichten die Hölle auf Erden. Das ist oft schon passiert. Das wird nicht funktionieren. Das kann nur Gott selbst. Aber wir haben mit Blick auf diese neue Welt dennoch einen Auftrag hier, der ganz eng verbunden ist mit dieser Vision von Gottes neuer Welt, die anbrechen wird. Und das Geheimnis ist es, schon angebrochen ist. Jesus hat uns, bevor er zum Vater zurückgekehrt ist, Aufträge mitgegeben. Ich möchte euch zwei davon vorlesen. Das erste aus Johannes 20. Als er seine Jünger trifft, dann sagt er ihnen, Friede sei mit euch, sagte Jesus zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Jünger sind gesandte Menschen. Und es ist nicht irgendein Auftrag, sondern es ist der gleiche Auftrag, den wir haben, wie der, den Jesus hatte. Und wie sieht dieser Auftrag aus? Das ist im bekannten Missionsbefehl aus Matthäus 28. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was ist also zusammengefasst unser Auftrag? Und das ist die Überschrift für heute. Jünger haben den Auftrag, Gottes neuer Welt den Weg zu bereiten. Jünger haben den Auftrag, Gottes neuer Welt den Weg zu bereiten. Er wird diese neue Welt heranbrechen lassen, aber wir bereiten sie vor, so wie Johannes der Täufer Jesus den Weg bereitet hat. So bereiten wir Gottes neuer Welt den Weg vor und in uns. Und indem wir diesen Auftrag wahrnehmen, bricht diese Welt schon in diese alte Welt hindurch. Das ist das Geheimnis, um das es geht. Wir sollen das Werk von Jesus weiterführen. Und das beinhaltet zwei große Aufgaben, die damit verbunden sind. Die erste Aufgabe bedeutet es, und das hängt ganz eng mit der letzten Predigt zusammen, die erste Aufgabe beinhaltet es, jetzt schon als Jünger, als Christen, wie die Bewohner dieser neuen Welt zu leben. Wir richten unser Leben nicht nach den Maßstäben dieser alten Welt aus, die dem Untergang geweiht ist, sondern wir richten unser Leben an der neuen Welt jetzt schon aus, die heranbrechen wird. Und indem wir das tun, indem wir uns an den Grundsätzen und Maßstäben dieser neuen Welt Gottes orientieren und sie in unserem Leben umsetzen, bricht diese neue Welt in deinem Leben schon an. Das ist das eine. Wir dürfen Lichtstrahlen dieser neuen Welt durch die Risse der alten Welt hindurch sein. Und damit verbunden und dadurch eben auch möglich, ist der zweite große Auftrag verbunden, nämlich andere einzuladen, auch Teil dieser neuen Welt zu sein, die anbrechen wird. Andere einzuladen, haltet nicht fest an dieser alten Welt, sondern kommt mit, zusammen mit uns in diese neue Welt. Und dann gehört drittens auch dazu, dass man praktisch im Gemeindealltag mit anpackt, weil wir diesen großen Aufträgen nur gemeinsam nachkommen können, nicht als Einzelkämpfer. Dafür gibt es Gemeinde, damit wir diese beiden großen Aufgaben gemeinsam erfüllen können. Diese drei Schritte möchte ich nochmal ganz kurz mit uns durchgehen. Das erste ist, in die Welt wirken. Das ist unser Auftrag. Wir sollen in die Welt wirken. Lass Gottes neue Welt durch dich in diese Welt leuchten. Lass Gottes neue Welt durch dich in diese Welt leuchten. Hier kommen wir nochmal zurück auf meine beiden Kollegen vom Anfang. Ich bin gerade dabei, wer mich mal auf Facebook oder anderen Sachen verfolgt, bin gerade dabei, mich ein bisschen mit Backen zu beschäftigen. So als neues Hobby. Versuche selber Pizza zu machen, damit man nicht immer die Tiefkühlpizza hat. Das klappt schon ganz gut, auch wenn es meiner Frau viele Nerven gekostet hat, weil das Chaos in der Küche dann doch manchmal sehr groß war, wenn der Teig so klebrig war und ich noch nicht gewusst habe, wie man ihn richtig knetet und durcharbeitet. Und dann habe ich angefangen damit, das hier zu produzieren. Das ist Jürgen. Mein Sauerteig. Also das ist Jürgen 2. Jürgen 1 ist sicher im Kühlschrank. Ich wollte nicht riskieren, dass er hier kaputt geht nach 5 Tagen harter Arbeit. 5 Tage steckte der im Backofen mit Licht an, damit er die perfekte Temperatur hat, damit er schön aufgeht. Ich weiß nicht, wer von euch selber einen Sauerteig hat. Mal Hände hoch, hat jemand von euch Sauerteig, den er über Jahre pflegt? Ja, So ein Sauerteig kann einen Jahrzehnte begleiten, habe ich gehört, wenn man den gut pflegt. So, das ist Jürgen. Den habe ich angesetzt und habe damit gestern mein allererstes Sauerteigbrot gebacken. Bin gespannt, wie es schmecken wird. Ich kann es noch nicht probieren. Bin sehr gespannt. Und ich habe mich deshalb dann auch in diesem Zusammenhang mit Sauerteig beschäftigt, als ich angefangen habe, den anzusetzen. Man will das ja dann richtig mit Hingabe auch machen, dass das alles was wird. Da habe mich auch damit beschäftigt, was ist der Nutzen von Sauerteig? Und als ich mich mit diesem Nutzen von Sauerteig beschäftigt habe, da ist mir ein Vers aufgefallen aus der Bibel, in den Sinn gekommen. Vielleicht kennt ihr den auch. Jesus fuhr fort, steht dort. Womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Das, finde ich, ist ja das Faszinierende an Sauerteig. Dass so eine kleine Menge, es reicht 1, 2 Tee- oder Esslöffel davon, um dann 1 Kilo Mehl umzuarbeiten und daraus Sauerteig werden zu lassen. Das hat enorme Kraft. Das sind viele von diesen kleinen Bakterien, Hefe und Milchsäurebakterien, meine beiden Kumpels, die da am Wirken sind, die verdrängen alle anderen, setzen sich durch und dann wird aus dem ganzen Mehl Stück für Stück Sauerteig. Und den kann man dann verbacken und hat schönes, leckeres Sauerteigbrot. Roggen, Dinkel, Vollkornmehl, was auch immer ihr dann wollt. Und das ist genau das Bild, was Jesus hier auch vor Augen hat. Sauerteig wird schon seit Jahrtausenden von Menschen benutzt. Die haben das irgendwann entdeckt, irgendwer hat das Mehl mal stehen lassen wahrscheinlich, war schludrig, hat festgestellt, oh, was ist daraus geworden? Lass uns das mal verbacken, weil was kann da schon schief gehen? Keine Ahnung, die Leute, irgendwer musste das ja mal alles ausprobieren, die ganz Mutigen. Und dann hat man festgestellt, Sauerteig eben kann unglaubliche Wirkung entfalten. Und Sauerteig ist wichtig, Sauerteig macht einen großen Unterschied, einen positiven Unterschied im Teig. Welche Vorteile hat Sauerteig im Brot? Das eine ist natürlich der Geschmack. Es verändert den Geschmack des Brotes zum Positiven hin. Das hat eine ganz spezielle Note drin. Das zweite ist, es fördert die Verdauung, weil das der Mehl wird bekömmlicher gemacht, verändert in der Struktur. Und das dritte ist, es vergrößert die Haltbarkeit des Brotes. Sauerteigbrot hält länger als Brot ohne Sauerteig. Also Geschmack, Verdauung, Haltbarkeit. Und auch wenn das in diesem Vers so nicht ausgedrückt wird, habe ich gedacht, das ist ein super Bild für unsere Wirkung als Jünger in dieser Welt. Denn auch wir Christen, wir sollen Sauerteig sein in dieser Welt. Wir sollen Hefe und Lacto sein in dieser Welt. Du bist eine dieser kleinen Bazillen im Reich Gottes. Eine gute Bazille, keine schlechte. Und wir dürfen in diese Welt hineinwirken und wir dürfen sie verändern. Durch dein Wirken kannst du diese Welt zum Positiven verändern. Das ist unser Auftrag. Und es ist meine feste Überzeugung, dass eine Gesellschaft mit aktiven und überzeugten Christen und mit christlichen Werten besser dran ist, als eine Gesellschaft ohne. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich glaube, dass die Geschichte dieser Welt das auch beweist. Und ja, bevor das jemand gleich denkt, aber was ist damit? Was ist mit den Kreuzzügen? Und was ist mit den Hexenverbrennungen? Und was ist mit diesen und mit jenen? Mit der Unterdrückung der Frauen und, und. Ja, ich sehe das alles und das stimmt. Diese Dinge wurden im Namen von Jesus getan. Aber der wichtige Unterschied, es wurde nicht im Auftrag von Jesus getan. Auch wenn Menschen dafür Jesus in Anspruch genommen haben, ist das nicht im Auftrag von Jesus passiert. Das Entscheidende ist nicht, was Menschen denken, was Gott will, sondern das Entscheidende ist, was Gott will. Und das finden wir in der Bibel. Und für uns da vor allem im Neuen Testament. Was hat Jesus uns zu sagen? Und Jesus hat nicht gesagt, führt Kreuzzüge, sondern er sagte, liebe deine Feinde. Und Jesus hat nicht gesagt, verbrennt Hexen, sondern er hat gesagt, liebe alle Menschen auf dieser Welt. Auch wenn du mit denen vielleicht nicht übereinstimmst. Das ist für uns das Entscheidende. Und deshalb glaube ich, trotz all dieser negativen Auswirkungen, die es auch gegeben hat, ist eine Gesellschaft mit Christen besser dran als eine Gesellschaft ohne christliche Werte, ohne christliche Gesellschaft, die in ihr drin ist. Und ich sage das gerade auch in unsere unglaublich polarisierte Zeit, die droht unter unseren Händen zu zerbröseln. Ich sage das ganz bewusst in diese Zeit hinein. Was sind unsere Werte? Unser Wert ist zum Beispiel, alle Menschen sind Gottes Geschöpfe. Alle Menschen. Unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Religion, unabhängig von Herkunft, unabhängig von allem sind Menschen Gottes Geschöpfe. Und das richtet sich gegen jede Form von völkischem Denken, gegen jede Form von Rechtsextremismus. Das hat keinen Platz. Und wenn die vielleicht versuchen, irgendwie das mit christlichen Überzeugungen zu überpinseln, dann sagen wir, nein, das sind keine christlichen Werte. Das hat keinen Raum in Gottes neuer Welt, Menschen auszugrenzen. Aber genauso sagen wir auch, jedes menschliche Leben ist lebenswert, ob es noch im Mutterleib drin ist oder ob es alt und schwach ist. Jedes menschliche Leben ist lebenswert. Und das sagen wir auch, nein, es ist nicht christlicher Wert, wenn wir für Abtreibung eintreten oder für aktive Sterbehilfe. So sehr man das auch manchmal versucht, christlich zu deuten. Das ist es nicht. Und wir sagen auch, jeder Mensch genießt Freiheiten und Rechte, weil er Gottes Ebenbild ist. Rechte, die bewahrt bleiben müssen. Dazu gehört auch Meinungsfreiheit. Auch die Freiheit, eine Meinung zu äußern, die mir komplett entgegengeht, die ich unerträglich finde, die ich nicht verstehe. Ich sage, ich kämpfe für deine Freiheiten, weil du ein Ebenbild Gottes Bild bist. Auch wenn ich deine Meinung nicht teile und ich sogar scharf dagegen angehen werde. Aber du hast die Freiheit, sie zu äußern. Ein christlicher Wert ist es auch, dass wir sagen, jeder Mensch hat Verantwortung für sein eigenes Leben. Und er kann diese Verantwortung nicht auf die Gesellschaft abwälzen. Kann nicht sagen, sorgt ihr mal für mich. Ich habe keine Lust dazu. Und da sagen wir Nein zu einem naiven Sozialismus, wo man meint, man könnte das alles auf den Staat abwerfen. Nein, du hast Verantwortung. Gott hat dir Verantwortung für dein Leben übergeben. Auch das ist ein christlicher Wert. Und genauso ist es auch ein christlicher Wert, wenn wir sagen, wenn du aber nicht kannst, nicht willst, nicht kannst, dann helfen wir dir. Dann unterstützen wir dich mit Diakonie und sozialem Einsatz. Dann opfern wir von unserem eigenen, damit es dir wieder besser gehen kann. Auch das ist ein christlicher Wert. Und ich glaube, dass diese christlichen Werte tatsächlich einen Unterschied machen und einen Unterschied machen können in unserer Gesellschaft. Und dass wir dadurch, dass wir diese Werte leben, in diese Welt hineinwirken können. Lass Gottes neue Welt durch dich in diese Welt leuchten, indem wir uns nah an Jesus halten und uns von ihm leiten lassen. Das Zweite ist, in diese neue Welt einladen. Reiche die Einladung von Jesus an andere weiter. Der christliche Glaube ist kein Geheimclub. Das hat ihn schon immer ausgemacht. Die Gottesdienste sind keine hinter abgeschlossenen Räumen, sondern öffentlich. Du bist eingeladen, dir das anzuschauen, woran wir glauben. Wir sind keine kleine Schar, die versucht, sich irgendwie abzugrenzen und dies zu sagen, die anderen sollen uns bloß fernbleiben. Ich weiß, so eine kleine, kuschelige Gemeinschaft, das kann was Angenehmes haben. Man kennt jeden, man hat sich aneinander gewöhnt. Ich kenne die Marotten des anderen. Und jeder Neue bringt das jetzt wieder durcheinander. Wozu sollten wir das riskieren? Aber dann lese ich Lukas 14. Und ich finde ein ganz anderes Bild vor, was Jesus uns von Gottes neuer Welt zeichnet. Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Als einer von den Gästen das hörte, rief er zu Jesus, was für ein Glück muss das sein, wenn man beim Festmahl in Gottes Reich dabei ist? Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht, ich habe mir 5 Gespanne Ochsen angeschafft, die muss ich jetzt genauer anschauen. Ein dritter entschuldigt sich, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn, der wurde sehr zornig. Geh gleich auf die Straßen auf und Gassen der Stadt und hol die Bettler, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten herein. Herr, ich habe getan, was du aufgetragen hast, aber noch immer sind Plätze frei. Und dann sagt er, geh auf die Landstraßen, befahl der Herr. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Was ich hier sehe, ist, Jesus möchte keine gemütliche kleine Kellerparty. Das ist nicht seine Vision von seinem neuen Reich. Jesus will eine richtig fette, fette Party feiern. Ein großes Festmahl. Und das Haus soll voll werden. Das ist sein Ziel. Das ist seine Vision, die er vor Augen hat. Er sagt hier, es kann gar nicht genug Menschen geben, die dabei sind. Es gibt kein zu viel. Es gibt kein zu voll. Und auch das muss unsere Vision sein als Gemeinde. Nicht für unsere Statistik, damit wir das im Bundesjahrbuch angeben können. Oh, guck mal, wie unsere Gemeinde gewachsen ist. Das ist absolut unwichtig. Nicht für die Statistik, nicht damit wir stolz werden, nicht damit wir zeigen können, was für eine tolle große Gemeinde wir sind. Das hat an sich keinen Wert. Wert hat es, Menschen mit Gottes neuer Welt in Berührung zu bringen. Weil wir wissen, wie wichtig das ist. Weil wir wissen, entweder sind die Menschen in Gottes neuer Welt mit dabei, wenn sie anbricht, oder sie sind es nicht. Das wissen wir. Das Leben mit Jesus ist kein Bonus, kein Wohlfühlextra, was wir noch dazu buchen, sondern es ist entscheidend. Und ein Jünger von Jesus hat den Ernst dieser Situation verstanden. Er geht mit offenen Augen durchs Leben, realistisch, macht sich nichts vor. Und deshalb sagen wir uns gegenseitig mit Paulus das, was er in 2. Korinther 5 beschreibt. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Das ist unser Auftrag. Lasst euch mit Gott versöhnen. Unser Auftrag ist es, den Menschen eine Wahl zu geben. Wir sollen ihnen die Wahl geben, willst du dabei sein, wenn Gott seine neue Welt aufbaut, oder möchtest du es nicht? Wie die Menschen darauf antworten, das ist nicht mehr unsere Verantwortung. Und das war der Fehler, der auch in unserer christlichen Kirche oft getan worden ist in der Vergangenheit, dass man gedacht hat, wir müssen sie dazu zwingen. Nein, das ist nicht unsere Verantwortung. Aber das Angebot zu machen, das ist sehr wohl unser Auftrag. Das Angebot zu machen. Und wir sollen mit unserem Leben predigen, als Sauerteig in dieser Welt. Und wir sollen mit Worten Zeuge sein, von Jesus erzählen. Und das fängt damit an, wie wir miteinander umgehen, in der Gemeinde. Und das endet dort oder geht bis dorthin, wo wir Menschen begegnen, die uns ganz feindselig eingestellt sind. Diese ganze Bandbreite an Begegnungen, die wir haben. All das ist unser Auftrag. Wir sollen in die Gemeinde einladen. Und wir dürfen uns da auch Gedanken machen, was macht Menschen interessiert daran, in die Gottesdienste zu kommen? Und ich bin überzeugt davon, das, was Menschen interessiert, wenn sie hier, wir reden auch über Gastfreundschaft, darüber, wie wir Menschen aufnehmen wollen. Das, was Menschen anspricht, wenn sie zu uns in den Gottesdienst kommt, ist nicht zuerst das Gebäude. Und das ist nicht zuerst die Dekoration. Das ist nicht zuallererst unser Grundstück und was auch immer drumherum ist. Es ist auch nicht unbedingt unsere Musik. Tut mir leid, Martin. Das, was Menschen anspricht, sind bewegte und ansteckende Christen. Menschen, die ihren Glauben mit Freude und Überzeugung ausleben. Da kann alles andere stimmen. Wir können die tolle Dekoration von Andrea haben. Wir können die super Musik von Friedhelm, Ruth, Martin und so weiter haben. Wir können unser schönes Gemeindehaus haben. Aber wenn hier drinnen nicht Leben ist, angesteckt von Jesus, wenn hier nicht ein Sauerteigansatz ist, der lebt, dann wird es die Menschen nicht anziehen und verändern. Und unser Auftrag ist es, nicht nur in die Gemeinde einzuladen, sondern auch nach draußen zu gehen. Dort, wo die Menschen sind. Zu ihnen hingehen, bewusst in unsere Nachbarn zu investieren, in unsere Bekannten, in die Arbeitskollegen, sich bewusst auf den Weg zu ihnen zu machen. Und nicht nur zu hoffen, dass die irgendwann mal den Weg zu uns finden. Das ist unser Auftrag, in die neue Welt einzuladen. Reiche die Einladung von Jesus an andere weiter. Und dazu gehört dann ganz konkret auch, dass wir praktisch mit anpacken müssen. Bringe deine Gaben in die Gemeinde ein. Bringe deine Gaben in die Gemeinde ein. Dazu ist nötig, dass du die Bereitschaft hast, sich einzubringen. Dazu gehört, dass du bereit bist, sich berufen zu lassen, dass du bereit bist, zuverlässig mit dabei zu sein. Und in diesem ganzen Bereich ist ein großes, großes Thema, das Thema der Geistesgaben. Paulus redet davon, auch Petrus, dass Gott uns begabt, wenn wir zum Glauben kommen. Dass er uns besondere Gaben schenkt. Und wir nennen sie die Gaben des Geistes, die Geistesgaben. Das ist ein großes Thema und wir könnten darüber eine ganze Predigt oder mehrere sogar haben. Was bedeuten die Geistesgaben? Es ist eine besondere Ausstattung der Gläubigen für ihren Dienst in der Gemeinde. Gott stattet seine Christen mit Gaben aus, damit sie diese Gaben in die Gemeinde mit hineintragen. Und daraus ergibt sich die Berufung zum Dienst. Und die sieht so aus, dass wir eine Gabe haben und dass wir bereit sind, uns einzubringen. Eine Gabe und eine Bereitschaft, sich einzubringen. Gabe bedeutet noch nicht Aufgabe. Also eine Gabe ist nicht fest an eine Aufgabe gekoppelt, auch wenn natürlich bestimmte Gaben auch in bestimmten Aufgaben stärker zum Tragen kommen oder nicht. Und Gabe bedeutet auch nicht eine Fähigkeit. Klavierspielen, wenn ich mir das antrainiert habe oder vielleicht sogar eine natürliche Veranlagung dazu habe, das ist eine Fähigkeit, das ist keine Gabe. Auch wenn man das manchmal so sprachläufig sagt. Gaben sind besondere, übergeordnete Veranlagungen, die Gott uns gibt, die dann durch natürliche Fähigkeiten ergänzt und in verschiedenen Aufgaben zum Tragen kommen. Und ich habe euch mal so eine Liste mitgebracht, weil ich versucht habe, so diese Geistesgaben, die wir so in der Bibel finden, mal zu sortieren, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wovon reden wir. Es gibt Geistesgaben, die sind vertikal orientiert. Da geht es darum, von oben nach unten und von unten nach oben tätig zu sein. Dazu gehören Gaben, die vor allem sich auf die Lehre konzentrieren, also zu lehren, prophetisch zu reden, Worte der Weisheit weiterzugeben, zu ermutigen, die Geister zu unterscheiden, zu gucken, ist das jetzt von Gott oder nicht, Worte der Erkenntnis zu haben, evangelistisch tätig zu sein. Da wird von Gott her zu den Menschen gesprochen. Das ist eine Gabe von oben nach unten. Und es gibt Gaben, die sind von unten nach oben orientiert in der Beziehung zu Gott. Das ist die Auslegung der Sprachenrede und die Sprachenrede selber. Dass wir in Sprachen sprechen und beten, die wir nicht gelernt haben. Eine ganz eigenartige Gabe, über die es auch viele Missverständnisse gibt. Und dazu gehört auch der Glaube, dass ich ein tiefes, festes Vertrauen zu Gott geschenkt bekomme, wie das vielleicht andere so in ihrem Leben nicht erfahren und erleben. Also Gaben, die sich zwischen Gott und den Menschen orientieren, von oben nach unten und von unten nach oben. Und es gibt diese Gaben dann auch horizontal von Mensch zu Mensch. Im Diakonischen, dass wir einander heilen, auf eine übernatürliche Art und Weise, die Heilung, einander dienen, dass wir bereit sind, uns zu investieren in andere, dass wir bereit sind, zu geben von dem, was wir haben, über ein großes Maß hinaus, dass wir barmherzig sind, auch Wunder, die wir tun, um Menschen irgendwie zu unterstützen und zu helfen. Und es gibt die Gaben von Mensch zu Mensch, die dann eher Richtung Leitung orientiert sind, die Gabe, als Hirte unterwegs zu sein, die Gabe als Apostel, als einer mit einem besonderen Verständnis für eine Entwicklung auch zu sein, die Gabe der praktischen oder geistlichen Leitung, alles das sind verschiedene Arten von Gaben. Und wichtig ist für uns dann der richtige Mix von alledem. Dass wir wissen, welche Gabe habe ich? Was hat Gott in mich hineingelegt? Dass ich mir auch Gedanken mache, und welchen Bereich in dieser Gemeinde könnte ich mir auch vorstellen, diese Gabe einzubringen. Die Gabe der Lehre ist nicht nur bezogen aufs Predigen, sondern das kann auch im Kindergottesdienst geschehen, in Hauskreisen, in anderen. Die Gabe der Leitung bedeutet nicht automatisch Ältester zu sein, sondern es kann auch bedeuten, dass ich für eine Gruppe Verantwortung übernehme. Die Gaben orientieren sich dann in verschiedenen konkreten Bereichen. Und das kann verbunden sein mit meinen Interessen, mit meinen natürlichen Fähigkeiten. Und da ergibt sich ein Mix, so ein eigener Teig wieder an Verantwortung und eben auch die Bereitschaft, mich einzubringen, auch in den kleinen Dingen. Die Bereitschaft, klein anzufangen. Und auch das ist etwas, was Jesus uns weitergibt. In Lukas 16, Vers 10. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Auch die Jünger von Jesus haben nicht groß angefangen, sondern sie haben Brotkörbe zusammengesammelt. Und sie haben Essen besorgt. Und sie haben andere Aufgaben erledigt, ganz praktische Aufgaben, bis sie dann irgendwann bereit waren, die Gemeinde zu leiten, bis sie dann irgendwann bereit waren, für ihren Glauben zu sterben. Sich auch in die kleinen Dinge berufen zu lassen und nicht immer gleich den großen Sprung machen zu wollen. Habe den Mut, dich in Aufgaben berufen zu lassen, von der Gemeinde. Habe den Mut, dich zu bewähren. Habe den Mut, deine Gaben zu erkennen und zu fördern. Habe auch, und das sage ich auch ganz deutlich, habe auch den Mut zu scheitern in einer Aufgabe. Und dann andere Wege zu gehen, was anderes auszuprobieren. Und so gibst du dann, wenn du diese Bereitschaft hast, Gott die Freiheit, mit dir vorwärts zu gehen, für dich einen Platz weiterzuentwickeln in seinem Reich und dir irgendwann auch größere Verantwortung zu übertragen. Nicht gleich auf das Große gucken, sondern sich hineinberufen zu lassen, auch in das Kleine, und dort dann deine Gaben einzubringen und dich zu bewähren. Sei bereit, praktisch mit anzupacken bei uns in der Gemeinde, denn ohne unsere Mitarbeit gibt es diese Gemeinde nicht. Wir sind darauf angewiesen, wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen, wenn wir Menschen in Gottes neue Welt einladen wollen und wenn wir diese Welt nach draußen bringen wollen, dann sind wir aufeinander angewiesen. Deine Gabe fehlt uns, wenn du dich nicht hineinberufen lässt in Aufgaben in dieser Gemeinde. Deine Gabe fehlt uns dann. Bringe deine Gaben in die Gemeinde ein, damit wir Gottes großen Auftrag erfüllen können. Jünger haben den Auftrag, Gottes neuer Welt den Weg zu bereiten. Lasst uns als Jünger leben. Ich möchte dich ermutigen, diesen Weg als Jünger erstens einzuschlagen, sich von Jesus berufen zu lassen. Ich möchte dich ermutigen, nah an Jesus dran zu sein und dich von ihm leiten zu lassen in deinem Leben. von ihm sagen zu lassen, was gut und richtig in deinem Leben ist. Und ich möchte dich ermutigen, mit uns zusammen Gottes Auftrag anzupacken und Gottes neue Welt in diese alte Welt hineinscheinen zu lassen, mit seiner Kraft und mit seiner Hilfe. Amen.